Katechismus bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Heute geht es um das Thema, woher kommen die sakramentalen Zeichen? Und dazu hören wir heute Gedanken von Pater Jörg Thiemann. Grüße Gott, Pater Jörg.
Ja, grüß Gott, Herr Dornis. Einen herzlichen Gruß aus dem Münsterland.
Danke, Pater Jörg, dass wir Ihnen wieder zuhören dürfen. Wie immer, wir schauen vorher, bevor wir Ihnen zuhören, nochmal in das Kompendium des Katechismus, was da als Antwort steht auf diese Frage, woher kommen die sakramentalen Zeichen? Und Punkt 237 beantwortet die Frage so: Einige, also sakramentale Zeichen, kommen aus der Schöpfung, Licht, Wasser, Feuer, Brot, Wein, Öl, andere aus dem menschlichen Zusammenleben. Waschen, Salben, das Brot brechen, wieder andere aus der Heilsgeschichte im Alten Bund, die Passchariten, die Opfer, die Handauflegung, die Wein. Diese Zeichen, von denen einige normativ und unveränderlich sind, werden von Christus aufgenommen und zu Trägern des heilbringenden und heiligenden Wirkens. Und dazu sind wir jetzt sehr gespannt auf Ihre Gedanken, Pater Jörg.
Ja. In einem ersten Punkt möchte ich darauf eingehen, dass der Mensch aus Leib und Seele besteht. Ich habe vor einiger Zeit an einem Studientag teilgenommen. Das Thema hieß Gottesdienst für alle, von Gastlichkeit und Inklusion. Wie können Menschen mit einer Behinderung noch mehr in die Gottesdienste eingebunden werden? Ein wichtiger Gedanke war, dass es zum einen über eine sehr leichte und verständliche Sprache geht, zum anderen aber sind Zeichen, Rituale und Gesten wichtig. Es wurde bewusst gemacht, dass Zeichenhandlungen und auch Gebärden sind, die die Menschen ansprechen. Doch nicht nur die Menschen mit einer Behinderung werden am besten über Zeichen und Handlungen angesprochen. Es ist auch nicht nur für behinderte Menschen allein wichtig. Er möchte eben nicht nur über das Wort angesprochen werden. Selbst merke ich das, wenn gerade in der Adventszeit ein Gottesdienst mit Kerzenlichtern gefeiert wird. In der Fastenzeit habe ich entweder schon Spätschichten, also meditativ gestaltete Andachten gehalten und immer wieder Symbole wie Symbolhandlungen verwendet. Diese Symbolhandlungen sagen mehr aus als Worte. Sie fördern den Glauben. Auch weiß ich noch, mit welch großer Freude meine Eltern mir immer wieder von den sakramentalen Andachten einer nahegelegenen Benediktinerabtei mit dem Tantum Ergo und mit dem Weihrauch berichtet haben. Dann denke ich an die Lichterprozessionen, die in Lourdes oder Fatima stattfinden. Gerade das Licht wird ja in vielen Situationen verwendet und es drückt vieles aus. Jesus hat sich selbst als das Licht der Welt bezeichnet. Sicher sind die Worte wichtig. Sie deuten die Handlungen. Aber erst die Handlungen sind es oft, die ansprechen. Der Mensch braucht die Zeichen, denn da der Mensch zugleich ein leibliches und geistiges Wesen ist, äußert und gewahrt er die geistigen Wirklichkeiten durch materielle Zeichen und Symbole. Als gesellschaftliche Wesen benötigt der Mensch Zeichen und Sinnbilder, um durch die Sprache, durch Gesten und Handlungen mit anderen verbunden zu sein. Das Gleiche gilt für seine Beziehung mit Gott. Sowohl im Zusammenleben wie auch im religiösen Leben sind Zeichen und Symbole wichtig. Sie dienen der Verständigung, sie dienen aber auch unserem Verhältnis zu Gott. Leider ist dieses Verständnis gerade in der westlichen Welt verloren gegangen. Ich habe in einem Buch von einem Herrn Johannes Thiele ein paar Gedanken gefunden. Der Verfasser führt aus, dass viele Menschen nicht mehr nach der inneren Uhr leben. Damit geht auch das Gefühl für die natürlichen Abläufe im Leben verloren. Die Nacht wird häufig zum Tage. Sie haben kaum mehr Empfinden für die wechselnden Tages- und Jahreszeiten, für das Spiel des Lichts. Alles scheint ihnen gleich. Ihnen fehlen die Augen für die erwachende Natur im Frühling, für die hochstehende Sonne im Hochsommer, für die farbigen Blätter des Herbstes und den kalten Charme im Winter. Infolgedessen erleben wir heute ein gravierendes Sinndefizit, ein Verlust der Freude am schöpferischen Ausdruck. So Johannes Thiele. So ist die Liturgie der Kirche mit ihren zahlreichen Symbolen sinnstiftend. In jedem Menschen wird durch die Symbole eine tiefe Sehnsucht angesprochen. Darum hat jeder Mensch auch liturgische Fähigkeiten. Es kommt darauf an, dass sie entfaltet werden können. So in dem Buch von Johannes Thiele. Alle Erfahrungen und alle geschaffenen Dinge können uns von Gott berichten. Mit den verschiedensten Gebetsformen wie Tanzen, durch das Freude ausgedrückt wird, wie das ruhige und gesammelte Sitzen, können wir verschiedene Haltungen klar machen. Es gibt Menschen, die beten mit ausgebreiteten Händen und zeigen damit ihre Offenheit für Gott. Mit ausgebreiteten Händen empfange ich Menschen, zeige ihnen, dass sie bei mir willkommen sind. Ebenso berechtigt ist das Beten mit gefalteten Händen. Das zeigt eine Sammlung an. Die Kniebeuge zeigt, wir machen uns vor Gott klein. Ich würde es noch anders ausdrücken. Wir erkennen Gott als unseren Schöpfer an, der allein weiß, was für unser Leben wichtig ist. Es sollen die Sinne angesprochen werden. Das geschieht nur über Symbole und Symbolhandlungen. In einem zweiten Punkt spreche ich über Jesus Christus. Er sprach in Bildern. Wie sehr das gottesdienstliche Feiern uns als geistig-leibliches Wesen zeigt, wird sichtbar an Jesus Christus. Er hat mit Worten gebetet. Er hat sich in die Stille zurückgezogen. Wenn über das Beten Jesu gesprochen wird, dann hat er zumeist mit Worten gebetet. Doch zeigen seine vielen Zeichenhandlungen, zum Beispiel als er Kindern die Hände auflegte, um sie zu segnen, dass Jesus Gott nicht bloß mit Worten verkündete. In seinen vielen Gleichnissen greift Jesus die Lebenserfahrungen der Menschen seiner Zeit auf. Er erzählt aus der Landwirtschaft. Der Sämann, der den Samen ausstreut, ist für ihn wie einer, der das Wort Gottes verkündet. Das Wort hat es schwer, von den Menschen aufgenommen zu werden, denn es fällt ja nur ein Teil auf fruchtbaren Boden. Einmal gebraucht Jesus das Senfkorn als ein Bild dafür, wie sehr der Glaube eines Menschen aus kleinen Anfängen wachsen kann und groß werden kann. Der Weinstock aus dem Johannesevangelium ist ein Bild für die Verbundenheit des Menschen mit Jesus Christus. Ohne diese Verbindung mit Jesus wird das Leben des Menschen leer und sinnlos. Es verdorrt. Dabei beschreibt er Gott als den Winzer. Dieser bearbeitet den Weinstock. Der Winzer schneidet das ab, was unfruchtbar ist. Übersetzt heißt das, Gott will das reinigen und uns das nehmen, was unserem Leben nicht den Sinn gibt, den es haben soll, sondern uns von Gott wegführt. Die Lilien auf dem Feld hat Gott prächtig gekleidet. Wenn schon Gott in seiner Schöpfung so viel Liebe hineingelegt hat, wenn er für die Vögel des Himmels sorgt, dann ist das ein Beispiel für die tiefe Liebe Gottes zu den Menschen. Jesus hatte auch Ahnung vom Haushalt. Nur so ist zu erklären, dass Jesus vom Sauerteig spricht. Der Sauerteig ist das Bild für den Glauben. Als glaubende Menschen können wir sein wie ein Sauerteig. Wirklich gläubige Menschen, die von Jesus ganz erfasst sind, die mit dem Herzen und mit dem Verstand begriffen haben, gibt es nur wenige. Doch sie können das Leben und die Welt verändern. An diesen Menschen wird schon ablesbar, was Gott vorhat. War es im Alten Testament das Volk Israel, ein kleines Volk, das Gott erwählte, so sind es jetzt die Menschen, die von Jesus, die von Gott ergriffen sind. Mit seiner Bildsprache zeigte Jesus, alles kann auf Gott, auf seine Liebe und auf seine Handlung hinweisen. Neben den Bildern sind auch Symbolhandlungen von Jesus zu nennen. Eine Symbolhandlung neben der schon genannten Handauflegung ist zum Beispiel die Fußwaschung, von der wir im Johannesevangelium hören. Jesus spricht nicht nur davon, dass der Größte unter den Jüngern der Diener aller sein soll, er ist es selbst. Dabei ist die Fußwaschung schon ein Hinweis auf sein Sterben am Kreuz. Sie zeigt seine Hingabe, seine Liebe bis hin zum Äußersten. Wie wir Menschen durch sein Sterben erlöst wurden, so zeigt das Waschen der Füße auch, dass wir gereinigt werden von der Sünde, von der Trennung von Gott. Wenn Jesus Heilung vollzieht, dann hat das oft eine sehr intime und eine sehr körperliche Seite. Er streicht dem Blinden einen Teig auf die Augen. Der Blinde soll sich die Augen waschen. Als er einen Taubstummen heilt, berührt er Ohren und Mund. Dabei ruft er Ephata, öffne dich, öffne deine Ohren, damit du hörst, und deinen Mund, damit du sprichst. Der Ephata-Ritus, der Tauffeier, hat hier in dieser Heilung Jesu seine Wurzeln. Der Spender der Taufe berührt Ohren und Mund des Täuflings. Dabei spricht er, der Herr lasse dich heranwachsen, und wie er mit dem Ruf Ephata dem Taubstummen Ohren und Mund geöffnet hat, so öffne er auch dir Ohren und Mund, damit du sein Wort vernimmst und dem Glauben bekennst. Der Täufling möge auch einen offenen Mund bekommen, um Gott zu loben und zu preisen. Wenn wir diese und andere Handlungen nehmen als Beispiel, dann ist festzustellen, dass Jesus ein sehr zärtlicher Mensch war. Johannes Thiele beschreibt das so. Er war ein Prediger und Dramaturg. Er hat nicht nur Freundschaft gestiftet, sondern auch Gesten dieser Freundschaft erfunden und ihr Zeichen gesetzt. Brot und Wein, Öl und Wasser, Segnungen, Umarmungen, Fußwaschungen und in den Sand schreiben, Fasten und Trinken wurden zu neuen Gesten des Lebens. Die Erotik des von ihm gestifteten Lebens nahm Gestalt an in der Sinnlichkeit der Zeichen. Erotisch ist ein Zeichen dann, wenn es nach dem Leben riecht, das es ausdrücken soll. Wenn also Freude oder Trauer, die Hoffnung oder die Verzweiflung, die Liebe oder der Hass an ihm noch unmittelbar ablesbar sind. Zitat Ende. Eine Besonderheit haben verschiedene Bilder aus dem Johannesevangelium. Da ist zuerst einmal das Wasser. Jesus sitzt am Jakobsbrunnen. Er kommt mit einer samaritanischen Frau ins Gespräch. Er bittet sie um einen Schluck Wasser. Jesus war ein Jude. Darum war es schon sehr befremdlich, dass er sich als Jude, als Mann, einer Samaritanerin zuwendet und sie um Wasser bittet. Doch die Antwort Jesu führt zu einer Umkehr der Beziehung. Der Dürstende bietet zu trinken an. Der Bittende wird zum Gebenden. Die Gebetene zu Bittenden. Im Laufe des Gespräches bezeichnet sich Jesus als das Wasser des Lebens. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr dürsten. Die Frau glaubt, dass Jesus vom herkömmlichen Wasser spricht. Doch Jesus meint hier mit Wasser etwas anderes. Er meint mit dem Wasser, dass seine Worte der Lebensquell sind. Das versteht die Frau nicht. Jesus und die Frau sprechen auf verschiedenen Ebenen. Für die Frau ist das Wasser lebensnotwendig. Das weiß auch Jesus. Jesus aber gibt dem Wasser eine ganz neue Bedeutung. Nur mit den Augen des Glaubens können wir erfassen, was Jesus meint. Ein anderes Beispiel ist die Brotrede in Kapitel 6 des Johannesevangeliums. Jesus bezeichnet sich als das Brot des Lebens, das vom Himmel herabgekommen ist und der Welt das Leben gibt. Zuerst berichtet Johannes über die wunderbare Speisung. Schon diese Handlung Jesu ist ein Zeichen dafür, dass er das Leben in Fülle schenkt, dass es bei Gott keinen Mangel mehr geben wird. Jesus ist das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, wird nie mehr hungern. Mit diesem Brot ist es anders als mit dem Brot, das die Israeliten in der Wüste bekamen. Wer von diesem Brot isst, wird wieder sterben. Jesus sagt aber, wer von dem Brot isst, das er den Menschen gibt, wird in Ewigkeit leben. Auch diese Worte sind nur zu verstehen, wenn ich sie mit den Augen des Glaubens höre. Brot ist nicht nur zu verstehen als die leibliche Nahrung, sie ist die geistliche Nahrung. Wer an Jesus glaubt, wird zum ewigen Leben kommen. Ohne den Glauben bleibe ich an einer rein menschlichen Sichtweise stehen. Das wird schon sichtbar in der Absicht des Volkes, Jesus zum messianischen König zu machen, der auch für die Befriedigung ihrer materiellen Bedürfnisse aufkommen soll. Später spricht Jesus davon, dass wer sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, in Jesus bleibt und Jesus in ihm. Damit wird die Notwendigkeit angesprochen, mit Jesus verbunden zu bleiben. Dieses geschieht über den Empfang der eucharistischen Gaben. Es wird von Johannes auch berichtet, dass sich die Juden mit dieser Rede Jesu schwer tun, sie nicht verstehen. Sie fanden es unerträglich, was Jesus sagte. Sie missverstehen Jesus, weil sie nicht glauben. Nur im Glauben können wir die Bedeutung von Zeichen richtig erfassen. Felix Porsch schreibt zu den Worten Jesu über den Empfang der eucharistischen Gaben: Das Essen und Trinken der eucharistischen Gaben darf nicht als magisches Geschehen missverstanden werden. Auch sie setzen den Glauben voraus. Diese Gedanken finden sich in Katechismus Artikel 1151. Bei seinen Predigten gebraucht Jesus der Herr oft Zeichen aus der Schöpfung, um die Mysterien des Reiches Gottes zu veranschaulichen. Er wirkt Heilungen und unterstützt seine Predigt durch sichtbare Zeichen oder symbolische Handlungen. Er gibt den Geschehnissen und Zeichen des Bundes, vor allem den Auszug aus Ägypten und dem Pascha, einen neuen Sinn. Denn er selbst ist die Bedeutung all dieser Sinnbilder. Mit diesem letzten Teil des Satzes wird Folgendes ausgedrückt: Jesus erfüllt durch sein Leben das, was im alten Bund angekündigt ist.
Woher kommen die sakramentalen Zeichen? Darum geht es heute hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Und wir hören Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller Missionar aus Reken im Münsterland.
Punkt 3. Die Zärtlichkeit und Nähe durch Handauflegung und Salbung mit Öl. In den Sakramenten kommt die Zärtlichkeit Jesu gegenüber den Menschen zum Ausdruck. Fast jedes Sakrament kennt Symbolhandlung, kennt Berührungen. In der Krankensalbung berührt der Priester während der Salbung den Kranken. In der Firmung berührt der Firmspender den Firmling mit der Hand. Das alles sind Zeichen der Nähe Gottes. In der Weihe legt der Bischof den Weihekandidaten die Hände auf. Damit ist ein Kandidat aufgenommen in den Dienst für Gott. Mit der Handauflegung soll die Gabe des Heiligen Geistes geschenkt werden. Jedes Sakrament, wie auch jede sakramentale Handlung, bringt uns mit dem liebevollen und zärtlichen Jesus in Verbindung. Ist doch er der Herr, wie ich es vor einer Woche herausgestellt habe, derjenige, der der eigentliche Spender der Sakramente ist. Betrachten wir die Handauflegung. Viele Segenshandlungen wurden bereits im Alten Testament durch eine Handauflegung begleitet. Eine sehr bekannte Handauflegung ist die Segnung von Ephraim und Manasse, die vom Stammvater Jakob vollzogen wurde. Jedoch kennt das Alte Testament nicht nur die Übertragung von Segen durch Handauflegung. Auch zur Übertragung von Sünden auf ein Opfertier wurde eine Handauflegung praktiziert. Im Neuen Testament legt Jesus Kindern die Hände auf. Das hatte ich ja schon gesagt. Jesus legt Kranken die Hände auf, um sie zu heilen. Die Apostelgeschichte berichten von Handauflegung im Zusammenhang von Ordination, also Weihe, Empfang des Heiligen Geistes und von Krankenheilung. Auch von Paulus wird eine Krankenheilung berichtet. In dieser Gegend hatte der angesehenste Mann der Insel mit Namen Publius Landgüter. Der nahm uns auf und beherbergte uns 3 Tage lang freundlich. Es geschah aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr daniederlag. Zudem ging Paulus hinein und betete und legte ihm die Hände auf und machte ihn gesund. Als das geschehen war, kamen auch die anderen Kranken der Insel vorbei und ließen sich gesund machen. Und sie erwiesen uns große Ehre, und als wir abfuhren, gaben sie uns mit, was wir nötig hatten. Nach den biblischen Berichten über das Handauflegen sind es vor allem 5 Bereiche, in denen dieser Ritus zur Anwendung kommt. Der erste Bereich ist die Vermittlung vom Segen. Ein zweiter Grund, die Heilung von Krankheiten und Gebrechen. Ein drittes, Empfang des Heiligen Geistes. Ein viertes, die Weihe zum Dienst für Gott, also die Ordination. Fünftens, die Vermittlung besonderer Gnadengaben. Sie alle sind in den Sakramenten wie auch in den Sakramentalien wiederzufinden. Im Folgenden möchte ich ein sehr wichtiges Material von Sakramenten herausstellen. Es ist das Öl. Neben der Handauflegung ist es bei den verschiedensten Sakramenten zu finden und wichtig. Es ist ja auch schon ein wenig erwähnt worden. In der Taufe bekommt der Täufling das Chrisam gespendet. Du bist gesalbt, du gehörst für immer Christus an, der gesalbt ist zum Priester, König und Propheten in Ewigkeit. Der Täufling ist wie Christus König, das heißt, er hat vor Gott einen unschätzbaren Wert. Der Täufling hat Teil am Priestertum Christi. Er soll Gott loben und preisen. Jeder Getaufte hat Teil am allgemeinen Priestertum. Er ist wie Christus Prophet. Das heißt, der Täufling ist berufen, Gott zu verkünden. Ebenso ist auch in der Firmung Handauflegung und Salbung mit Chrisamöl sehr wichtig. Der Firmspender legt die Hand auf den Kopf des Firmlings und bestreicht die Stirn mit Chrisam. Sei besiegelt mit der Gabe Gottes den Heiligen Geist. Bei der Priesterweihe legt der Bischof dem Weihekandidaten die Hände auf und er salbt später die Hände des Neupriesters mit Chrisam als Zeichen der Beauftragung. Auch bei der Krankensalbung legt der Priester dem Kranken schweigend die Hände auf. Er salbt die Hände mit dem Krankenöl. Dabei spricht der Priester die Worte: Durch diese Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich. In seiner Gnade richte er dich auf. Das Öl wurde im Altertum sowohl als Nahrung und Salbungsöl verwendet. Heute kennen wir die gute Wirkung ätherischer Öle auf unsere Gesundheit. Das Ölen der Haut ist für viele Menschen, die auf Gesundheit und Körperpflege achten, sehr wichtig. Die heilende Wirkung von Ölen zeigt sich heute in Form von vielen Salben. Auch für die Ernährung wird das Öl verwendet. Aus Indien kam das Nardenöl eines Baldriangewächses in den vorderen Orient. In den kirchlichen Liturgien wird das Olivenöl verwendet. Dieses Olivenöl ist mit Duftstoffen vermischt. Diese Duftsubstanz soll aus Saba nach Palästina gekommen sein. König Salomon ließ die Duftpflanze kultivieren. Es gibt zwei Bibelstellen, in der die Salbung eines Menschen berichtet wird. Es ist die Salbung des Königs David. In Kapitel 16 lesen wir: Der Herr sagte zu Samuel: Wie lange noch willst du um Saul trauern? Fülle das Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Samuel geht zum Bethlehemiter Isai. Dieser hat 8 Söhne, aber erst der jüngste, David, ist von Gott berufen, König über Israel zu werden. Gott spricht zu Samuel: Auf, salbe ihn, denn er ist es. Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter den Brüdern. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. Über die Salbung bei der Priesterweihe in Israel berichtet unter anderem das Buch Exodus. Lass Aaron und seine Söhne zum Eingang des Offenbarungszeltes treten und wasche sie mit Wasser. Nimm Salböl, gieß es auf sein Haupt und salbe ihn. Wer als Priester oder als König oder als Prophet gesalbt wurde, galt als mit Gottes Geist ausgerüstet und unter dem besonderen Schutz Gottes. Er war von Gott ermächtigt, ihm zu dienen. Für die Juden war der erwartete Retter der Messias, der Gesalbte. Die griechische Übersetzung für Gesalbter ist Christus. Die Salbung mit Öl wird immer mit der Gabe des Heiligen Geistes in Verbindung gebracht. Nicht zuletzt ist die Salbung auch ein Zeichen, dass Gott uns eine große Ehre gegeben hat. In einem vierten Punkt spreche ich über die Sakramentalien. Neben den Sakramenten gibt es die Sakramentalien. Diese haben in ihrer Wirkung Ähnlichkeit mit den Sakramenten. Doch anders als die Sakramente haben sie ihre Ursache nicht im Neuen Testament. Sakramentalien, so schreibt es die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konziles, sind heilige Zeichen, durch die in einer gewissen Nachahmung der Sakramente Wirkungen besonderer Art bezeichnet und Kraft der Fürbitte der Kirche erlangt werden. Durch diese Zeichen werden die Menschen bereit, die eigentliche Wirkung der Sakramente aufzunehmen. Zugleich wird durch solche Zeichen das Leben in seinen verschiedenen Gegebenheiten geheiligt. Nahezu jeder Lebensbereich im Leben der Menschen werden geheiligt. Neben den Sakramentalien ist die Segnung zu unterscheiden. Voraussetzung ist der Glaube, dass Gott auch in den Sakramentalien wirkt. Auch die Sakramentalien sind durch ein Weihegebet bestimmt. Es kann kaum einen rechten Gebrauch der materiellen Dinge geben, die nicht den Menschen heiligen und Gott loben wollen. Wir kennen dingliche Sakramentalien. Diese sind von der Kirche geweihte Gegenstände, wie Öle, Salz, Wasserkerzen, Palmen, Asche, Kreuze, Rosenkränze, Medaillen, Skapuliere. Wer diese Sakramentalien gebraucht, soll die Wirkung erfahren, die die Kirche bei ihrer Weihe für sie erfleht hat. Als Beispiel nehme ich einmal den Rosenkranz. Bei der Weihe eines Rosenkranzes betet der Segnende: Lass alle, die mit Maria die Geheimnisse deines Lebens, deines Leidens und deiner Verherrlichung betend erwägen, immer mehr eindringen in die Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis des Vaters. Sakramentalien sind Zeichen der Kirche, die bestimmte Gnaden schenken wollen. Davon zu unterscheiden sind zum Beispiel die Segnungen, die Autosegnung, die Haussegnungen. Wer sein Auto und sein Haus segnen lässt, der bittet um Schutz und Hilfe. Daneben kennen wir die Weihungen von Personen und die Segnungen von Personen. Wir weihen Gegenstände, wenn sie eine dauerhafte Bestimmung erlangen sollen. Es kann jeder Bereich auf Gott hinweisen. Gott kann, ja, er will uns in allem begegnen. Alles kann ein Sakrament sein. Die Welt ist seiner Herrlichkeit voll, wie es in einer rabbinischen Geschichte heißt. Darum finden sich in den Sakramentalien, wie in den Sakramenten, wie auch in der gesamten Liturgie der Kirche, viele Bezüge aus der gesamten Schöpfung, aus dem gesamten Leben des Menschen.
Woher kommen die sakramentalen Zeichen? Darum ging es heute hier in der Katechismus-Sendung. Sie hörten Pater Jörg Thiemann aus Reken im Münsterland. Er ist dort Marienhiller Missionar und er sprach heute, wie gesagt, über das Thema, woher kommen die sakramentalen Zeichen? Wo Sie das im Katechismus finden, das finden Sie im Infofeld zur Sendung. Da haben wir da ein paar Verweise für Sie. Und ansonsten schauen Sie sowieso auf horeb.org, wenn Sie diese Sendung nachhören möchten, entweder als sich eine CD bestellen möchten oder sich das Ganze im Podcast- und Download-Angebot noch einmal anhören möchten. Danke, Pater Jörg, für heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Wir müssen Sie natürlich, oder wir können Sie nicht gehen lassen, ohne Sie nicht zuvor um den Segen gebeten zu haben.
Ja, ich segne Sie gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria und aller Heiligen segne und behüte sie der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke Ihnen, Pater Jörg. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.